Hi und herzlich willkommen zum Stilcast, dem Biedekheimer Kufenklatsch. Bei mir am Mikrofon begrüßen darf ich heute den Basti Eckel. Basti, schön, dass du da bist.
Ja, danke, dass ich da sein darf. Ich fühle mich sehr geehrt.
Heute geht's bei uns um das anstehende Derby, um den FC Bayern München und wie es nicht anders sein könnte, auch ein kleines bisschen um Eishockey. Basti, vorab die Standardfrage, die es hier bei uns im Podcast immer gibt. Wer bist denn du eigentlich?
Ich bin eigentlich ein ganz normaler Typ, sagen wir so wie alle anderen. Nur, dass ich mal das Glück habe, mit 5 auf dem Eis stehen zu dürfen und das eigentlich recht gut hingehauen hat bis zum jetzigen Zeitpunkt. Und ja, seit dieser Saison sozusagen bin ich jetzt in Bietigheim und fühle mich recht wohl hier, auch bei den Steelers da für die super Organisation spielen zu dürfen und macht mir super Spaß.
Was ist denn so ein ganz normaler Typ? Was macht denn so ein ganz normaler Typ, wenn er kein Eishockey spielt?
Ich treffe mich mit meinen Freunden, also Freunden im Anführungszeichen jetzt Teamkollegen, weil abseits vom Eis hast du eigentlich nicht wirklich Freunde, wenn du jetzt mal in eine neue Stadt kommst, außer in deine Heimatstadt. Mit denen gehe ich essen, Kaffee trinken, zock auch mal Playstation mit denen.
Welches Spiel? Da müssen wir direkt reinfahren. Also, man darf hier alles sagen.
Ja, ja, klar. Also Fortnite, Call of Duty ist derzeit so bei uns im Team so eine heiße Phase. Aber manche spielen auch FIFA, aber da lasse ich jetzt lieber mal die Finger davon, weil Ultimate Team, da rege ich mich viel zu sehr auf. Und ja, da sind schon einige Controller flöten gegangen, sagen wir so.
Ist das so ein Wettbewerbsding dann? Also auch wenn du an der Konsole sitzt, ich muss gewinnen. Bist du da Sportler durch und durch?
Ja, FIFA war es auf jeden Fall so. Aber sag mal jetzt so, Call of Duty oder Fortnite ist einfach nur mit den Kollegen eine schöne Zeit zu haben, aber auch sich mal untereinander ein bisschen anzupöbeln, wenn der jetzt zum Beispiel was verkackt.
Oh, herrlich. Bist du gut?
Oh, sag mal so, ich bin jetzt kein E-Sportler, aber ich bin schon ein bisschen im gehobenen Bereich, ohne mich jetzt selbst hier zu loben. Aber ich bin schon, verbringe auch sehr viel Zeit an der Konsole.
Ich hätte auch erwartet, dass bei dir die Hand-Auge-Koordination halbwegs funktioniert. So vom Beruf her und so.
Ja, muss, aber es gibt dann natürlich auch ein paar, wo es vom Beruf auch so ist, aber die ist halt nicht gerade an der Playstation. Aber da erwähnen wir jetzt keine Namen, ne? Mick Hochreiter.
Mick, du bist herzlich eingeladen, auch mal herzukommen, um dich zu verteidigen, falls du das möchtest. Ah, herrlich. Ganz zu Beginn noch eine weitere Frage, die jetzt immer mal wieder aufgekommen ist. Magst du uns ganz am Anfang was über deine Rückennummer erzählen?
Oh, tatsächlich gibt es da gar nicht so viel zu erzählen. Ich habe damals in München hatte ich die 98 bekommen. Habe ich immer so gesagt, ja, wegen Geburtsjahr von meinem Bruder, bla bla bla, auch in Rosenheim. Nee, Rosenheim war es dann die 71 tatsächlich, weil die 98 da vergeben war. Und die 71 habe ich halt einfach genommen, weil es eigentlich cool aussieht. Also da gibt es jetzt keine irgendwie Bedeutung, Mutter geboren, Vater geboren oder was weiß ich. Oder sonst was, Glückszahl, nee, das sah für mich einfach cool aus und habe gesagt, okay, nehme ich die.
Ich kann es sehr, sehr gut nachvollziehen. Ich habe schon eh und je ein Fable für die 77.
Ja.
Und ich weiß, dass 7 die beliebteste Zahl ist, tatsächlich.
Kann tatsächlich sein, aber ich habe es wirklich nur wegen, weil es cool aussieht, genommen, aber... 7 ist schon beliebt, aber mal 27, 17 sind so, 7 sind immer so Nummern, die sind eigentlich recht oft vergeben, muss man sagen.
Jetzt haben wir es geklärt. Wahrscheinlich hat es bei niemandem eine Bedeutung. Wahrscheinlich ist es so ein Mythos, dass Eishockeyspieler da irgendwelche Bedeutung bei den Zahlen haben. Ich glaube, das ist...
Ja, aber manche sagen, okay, ich habe mein Leben lang, so wie Breiwitz, glaube ich, die 29 gehabt und ich bleibe jetzt einfach mein Leben lang bei der 29, klar.
Das haben wir schon immer so gemacht. Das machen wir auch in Zukunft so.
Das bleibt auch so.
Ich muss das gerade so ein bisschen auskosten, dass ich mit dir jetzt mal einen eher jüngeren Spieler habe, aber trotzdem jemanden, der schon seit einer Weile dabei ist und ein bisschen Erfahrung hat, der ein bisschen rumgekommen ist.
Ja.
Wie sieht denn so die Routine von einem Eishockeyspieler aus?
Kommt jetzt drauf an, am Trainingstag oder sagen wir jetzt am Spieltag. Also sind ja wirklich... 2 unterschiedliche Paar Schuhe.
Dann lass uns mit dem Trainingstag anfangen.
Trainingstag eigentlich, ich esse morgens mein Frühstücksei, sag mal, stehe um 7.30 Uhr auf, esse mein Frühstücksei, esse mein Avocado, Vollkorntoast, mach mir meinen Kaffee und dann wohnt der Mick Hochreiter bei mir eigentlich im, sag mal, Dorf und dann machen wir immer eine Fahrgemeinschaft, also er und ich und mal fährt er, mal fährt ich und dann holt er mich immer so eine halbe Stunde vor Treffpunkt, holt er mich ab, weil wir mögen es beide ein bisschen eher da zu sein und nicht kurz vor Schluss dann anzukommen. Ja, und dann bist du eigentlich dann in der Halle und dann tapest du deinen Schläger, schaust du, dass deine Kufen alles stimmt und bla bla, dass du schön Zeitpuffer hast. Und dann geht's eigentlich schon los. Dann schaut man entweder nochmal Video an von den letzten paar Spielen oder es geht dann gleich in eine Besprechung nochmal rein, so was wir machen müssen oder das und das. Und dann geht's los zum Krafttraining. Dann wird, sag mal, Boris, der gibt uns gut Feuer unterm Arsch, wenn jetzt nicht gerade am nächsten Tag ein Spiel ist. Und da wird gearbeitet also, und dann hast du nochmal 20 Minuten kurz eine Pause und dann geht's aufs Eis und ja, dann machst du dein Eistraining, arbeitest an unterschiedlichen Sachen, alles mögliche. Also könnte man jetzt ausschmücken wie sonst was. Dann geht's eigentlich runter vom Eis, dann gehst du natürlich nochmal aufs Fahrrad, vielleicht ein bisschen ausfahren, regenerieren, ausrollen, dehnen, alles mögliche und dann unter die Dusche und ab nach Hause und dann macht eigentlich jeder Mittagsschlaf und abends schaut er vielleicht, trifft er sich noch mit Kollegen oder geht mal vor die Konsole. Dann war es das eigentlich mit dem Tag vom Eishockeyspieler.
Das heißt Training auch tatsächlich so intensiv, dass es heißt Mittagsschläfchen brauche ich jetzt?
Ja, also manche machen es nicht, aber ich bin eigentlich ein relativ großer Fan. Bei mir artet es manchmal aus, weil dann sage ich, okay, ich stelle mir keinen Wecker. Ich hasse es, wenn mich jemand weckt zum Mittagsschlaf. Und ja, dann artet es mal aus und dann kann es halt sein, dass du bis um 5 Uhr da deinen Mittagsschlaf hältst. Aber ich bin relativ guter, entspannter Typ, der dann abends nochmal einschlafen kann.
Okay. Es ist irgendwie so ein schöner Moment, wenn du dann irgendwann begreifst, dass du als Kind, wenn du zum Mittagsschlaf geschickt wurdest, dass das gar keine Strafe war, sondern eigentlich echt richtig cool.
Ja.
Und so bei mir verglichen aus dem Bürojob raus, hey, ich vermisse den manchmal. Also gerade wenn du irgendwie so Wochenende hast oder Ferien, langes Wochenende jetzt über die Feiertage. Du hast die Möglichkeit, es ist so cool und dann sitzt du im Büro und hast irgendwie auf einmal nur noch eine Stunde Mittagspause.
Aber ich weiß auch nicht, wo das lag damals. Als Kind sein wollte ich auch nie Mittagsschlaf machen. Und jetzt mal, wenn ich, sag mal, die Chance dazu bekomme, einen zu machen, dann...
Auf jeden.
Liebe ich's. Ich lieb's.
Großartig. Am besten, finde ich, ist es, wenn du auf dem Sofa liegst und die Sonne so ein bisschen reinscheint.
Ja.
Und du brauchst keine Decke, kein gar nichts und liegst einfach da und döst weg und die Sonne ist da und es ist ich glaube, ich wäre auch eine gute Katze geworden. Ihr lieben Zuhörer da draußen, lasst uns mal wissen in den Kommentaren oder auch gerne per Mail an podcast@steelers.de. Seid ihr Typ Mittagsschlaf oder seid ihr diejenigen, die morgens früh aufstehen und dann hart arbeiten und dann geht's abends wieder früh ins Bett? Mich würde es interessieren, lasst es uns wissen. Zum Training auf dem Eis hast du gesagt, ihr habt verschiedene Dinge, die ihr übt.
Ja.
Wenn man dir beim Spielen zuschaut, fällt einem auf, dass du, wenn du passt oder schießt, aus dem Handgelenk raus, es macht eine Freude, dir dazu zu gucken. Ist Schusstraining noch eine Sache für dich?
Ja, auf jeden Fall. Also du musst an deinen Schwächen arbeiten, aber genauso an deinen Stärken. Ich glaube, jedes Mal nach dem Training hocke ich mich dahin und schieße halt auch mal, keine Ahnung, 50 Scheiben und so, dass es halt einfach so bleibt, wie es ist oder sogar noch besser wird. Klar, in manchen Spielsituationen wünsche ich mir, dass ich mal das Tor treffen würde und nicht nur hart draufbauen und haust halt das Ding vorbei. Aber nee, natürlich da auch, sagen wir, sich auch verbessern, weiter verbessern, immer weiter und weiter. Ich glaube, nichts ist perfekt, sagen wir so.
Ist Perfektion was man anstrebt oder was du anstrebst?
Ich sag, perfekt ist niemand. Also kann man auch nicht sein, weil sonst, ja, wenn jeder perfekt ist, ist es ja auch langweilig, oder?
Das ist richtig. Wenn man aber gleichzeitig sagt, naja, ich will besser werden und besser werden, was ist das Ziel? Wo ist dann gut genug?
Sag mal, gut genug ist so ein One-Timer wie Alexander Ovechkin, aber hätte ich so ein Ding, dann wäre ich wahrscheinlich jetzt nicht in der dritten Liga in Deutschland, sondern irgendwo da drüben. Nee, aber natürlich, du willst natürlich immer besser werden und es gibt bei mir einige Dinge, die ich auch noch verbessern muss und das sagt mir auch Boris und Dücki, sagen mir das oft genug und ja, daran arbeite ich natürlich.
Ich stelle es mir oft schwierig vor. Da ist auf der einen Seite das Ding, man sieht selber irgendwie auf YouTube oder wo auch immer Videos von Leuten und denkt sich so, boah, krass. Und gleichzeitig schaut man auf sich selber und sieht, okay, da gibt es Sachen, von denen weiß ich, dass die gut sind. Vielleicht nicht perfekt auf jeden Fall, aber trotzdem ziemlich gut. Und dann schaut man auf die Tabelle und merkt so, okay, da steht man irgendwie auf Platz 1. Wo zieht man da oder wie zieht man da die Motivation her, dass man dann eben nicht sagt, okay, da ruhe ich mich drauf aus, sondern da will ich weiter Gas geben und da will ich weiter Richtung Perfektion gehen. Was ist da der motivierende Punkt? Wo kriegt man da die Motivation her?
Ich glaube, am Anfang, jeder hat selber die Motivation. Wenn du da auf 1 bist, du wirst natürlich auf 1 auch bleiben. Mhm. Und wenn du da die Verfolger im Nacken hast und dann sagst, ey, wir müssen genauso das Spiel wie jetzt gegen Höchstadt, Lindau, Tölz oder Passau alle gleich angehen, wie gegen die großen Gegner. Sozusagen Anführungszeichen großen Gegner, weil jeden Gegner das halt nicht unterschätzen. Das ist einfach Fakt. Weil du kannst an denen Punkte liegen lassen, genauso wie an den großen. Und das hast du natürlich im Hinterkopf und wirst dich halt nicht von denen irgendwie einholen lassen, sondern du wirst einfach am Ende von der Hauptsaison einfach auf 1 stehen, was ja auch eine super Ausgangslage für die Playoffs ist.
Ist es irgendwie besonders ärgerlich, wenn du Punkte gegen die eine Mannschaft oder gegen die andere Mannschaft liegen lässt? Also tut's mehr weh, wenn man Punkte gegen, ich will jetzt nicht einen kleinen Gegner sagen, weil das stimmt nicht, die sind auch alle Profis,
ja.
Gegen jemanden verliert, der vielleicht auf der Tabelle ein bisschen weiter hinten ist, im Gegensatz zu, wenn man Punkte gegen jemanden liegen lässt, der in der Tabelle weiter vorne ist?
Ich nehme jetzt mal, sagen wir so, das Bad Tölz-Spiel in Bad Tölz als Beispiel, wo mir da in der letzten Minute da diese zwei Dinger fressen, in der letzten halben Minute, sagen wir so. Da ist es ärgerlich, weil das ist einfach nur eigene Dummheit. Jetzt sei mal dahingestellt, ob das jetzt vorbei war, das letzte Tor, oder noch in der Spielzeit. Aber so weit darf es gar nicht kommen. Du musst das Ding dazu machen und ab nach Hause 3 Punkte. Und dann schenkst du da das Spiel her und sagst, manche werden froh über 1 Punkt, ne, aber war halt einfach scheiße, muss ich so sagen. Und dann gibt es halt Gegner, wo du sagst, hey, die haben uns dominiert oder haben dem Tag einfach super gespielt. Und dann sagst du, okay, war halt an dem Tag einfach verdient für den Gegner.
Das heißt, es geht weniger um den Gegner als solchen, der da Punkte stiehlt oder nicht, sondern eher darum, wie das Spiel war.
Ja, also würde ich sagen, natürlich wissen wir können jeden schlagen, haben wir auch schon gemacht. Und sagen wir, wenn du jetzt gegen Heilbronn Punkte liegen lässt, ärgert dich natürlich mehr, als wenn du jetzt, sagen wir, gegen Tölz Punkte liegen lässt. Also ich glaube, da stimmt mir auch jeder zu.
Du hast Heilbronn gerade angesprochen, das wird das nächste Spiel sein am 10. Also für euch Hörer ist heute das Heilbronn-Spiel, für uns ist es übermorgen, übermorgen.
Ja, zwei Tagen.
2 Tagen. Wie war das erste Spiel gegen Heilbronn für dich? Also da gibt es ja eine gewisse Verbundenheit zwischen den beiden Standorten und den beiden Fanlagern. Allerdings, du bist von Rosenheim gekommen, das heißt, dir war vermutlich nicht so bewusst, du kanntest Heilbronn zwar schon als Gegner, aber diese Liebe kanntest du, glaube ich, noch nicht. Wie war das für dich
mit dem ersten Spiel? Anführungszeichen Liebe. Ich glaube, das war mit das Erste, was ich hier mitbekommen habe. Hey, Hauptsache Heilbronn. Hauptsache Heilbronn vernichten. Jesus. Nee, und dann natürlich das erste Spiel, ich glaube, lagen mir 1-0 sogar hinten. Dann habe ich den, sag mal, Ausgleichstreffer geschossen und dann das ganze Stadion da getobt. Das war schon wie so eine Last, die von einem einfach abgefallen ist. Und dann, glaube ich, Pavel hat das 2-1 da geschossen. Ja. Und es war einfach geil. Also war eine geile Stimmung, was die Fans da abgeliefert haben. Eine geile Choreo und alles. Das kann man gar nicht richtig beschreiben. Also es ist einfach so ein Derby, was man einfach spielen will und worauf man Bock hat. Und ich am liebsten, sagen wir auch heute, dass das Ding spielen würde gerade.
Auf Freitag hast du die Chance, hast du dir Ziele gesetzt? Habt ihr euch Ziele gesetzt?
Ja, natürlich gewinnen. Also keiner, kommt nichts anderes in Frage. Aber muss man halt auch fairerweise sagen, die haben 11 Spiele in Folge gerade gewonnen. Die sind auch relativ heiß gerade. Bei uns ein paar angeschlagen, Stand jetzt.
Ja.
Weiß nicht, wie es morgen im Training aussieht. Und ja, ich hoffe aber trotzdem, egal wer von uns kann oder wer verletzt ist oder sonst was, dass jeder 120% gibt und mir das Ding holen.
Zur Not schreien wir euch hin. Das ist kein Problem. Wir sind da, wir sind laut.
Darauf kann man zählen.
Noch kurz zu Heilbronn. Wie hast du die Fanszene und dieses, sagen wir mal, diese Form von Hassliebe wahrgenommen? Ist das was man irgendwie besonders mitbekommt? Also, dass da dieses, was auch immer das ist zwischen den Unterländern und uns? Oder wie kommt das bei euch an?
also natürlich kommt es bei uns an, sagen wir mal, allein schon wenn bei den Tickets, wenn wir sagen, okay, ich bräuchte für Heilbronn, sagen wir nochmal 2-3 Tickets, und dann gehst du in die Geschäftsstelle und die sagen, ey, sorry, selbst wir haben keine Tickets mehr, und dann sagst du, oh, das ist schon ein sehr besonderes Spiel. Und dann, wenn du dann, keine Ahnung, mit den Fans bist ja auch manchmal so im Austausch einfach.
Ja.
Und dann schon sagst, hey, da haben schon manche Stadionverbot bekommen und da geht's mal gut ab, ne? Auch außerhalb von der Halle. Und dann siehst du da Polizeiaufgebot mit, keine Ahnung, wie Bussen oder was weiß ich, wie die da eskortiert haben es? Wie sagen wir das?
Ja.
Da werden mit Blaulicht und alles stehen, ihr Fanbus. Und dann sag ich so, oh, da geht's schon gut ab, ne?
Nach Heilbronn geht's Programm hart weiter. Deggendorf, Tölz, Memmingen, das sind von den Mannschaften, die momentan in der Tabelle oben stehen, alle.
Ja. Klar, heftiges Programm, alle oben mit dabei, aber so war es am Anfang vorgeschrieben und so ist es halt. Mit den Scannern und wir ganz unten werden und so und sagen, die werden alle verteilt, dann sagst du, okay, ganz normale Spiele, aber die sind zu Recht oben, wir sind auch zu Recht oben und wir wollen zu Recht oben bleiben, sagen wir so.
Das heißt eher die Chance, dass man sich da an Platz 1 behauptet, als irgendwie Angst.
Nee, also ganz klar behaupten, ne? Und ich glaube, das ist auch ein guter, sagen wir, gute Vorbereitung auch auf Playoffs, die jetzt dann irgendwann anstehen, wenn du da gegen Top-Teams spielst, alle 2 Tage. Das, denke ich, ist eine gute Einheit.
Dann, ich habe noch eine andere Frage an dich. Jetzt mal weg von dem aktuellen Ausblick auf die Saison. Gibt es für dich Ziele, die du dir gesetzt hast, abseits von Mannschaftszielen, abseits von Playoffs, abseits von Platz 1, von was auch immer? Also einfach individuelle Ziele?
Also klar, einfach wieder diesen richtigen Spaß, wieder damals, sagen wir mit 17, 16 am Eishockey einfach wieder zu finden und das nicht einfach nur als Job ansiehst, sondern einfach kommen und sagen, ey, ich mache das, weil ich es einfach liebe. Sonst könnte ich auch irgendwo einen anderen Beruf machen oder sonst was. Nee, ich will einfach wieder diesen Spaß am Eishockey haben und den habe ich hier, ganz klar. Und deswegen fühle ich mich auch im Bietigheim und drumherum einfach sauwohl, so wie es gerade ist, muss ich ehrlich sagen.
Wie hat man den zwischenzeitlich mal verloren oder weißt du, warum du den mal verloren hattest?
Ich habe mich einfach viel zu sehr reingesteigert. So, ich muss das und das, ich brauche das und das, ich muss jetzt früh schlafen und so. Das alles, das nimmt einen richtig mit. Das ist wie so Depression, so, sag mal, Erfolgsdruck, den du da einfach verspürst. Nein, du darfst heute jetzt nicht keine Schokolade essen, nein, du musst dich gesund ernähren und was weiß ich, nee, keine Cola, keine Süßgetränke, Wasser, Wasser, Wasser und das und das. Und dann irgendwann hat es sich einfach so mitgenommen, dass du gesagt hast, hey, spielst Eishockey eigentlich, weil es dir Spaß macht und nicht, weil es jetzt dein Job ist, wo du einfach, was soll ich jetzt sagen? Ich weiß nicht, wie ich das jetzt erklären soll. Aber ich wollte einfach wieder diesen Spaß haben am Eishockey den habe ich jetzt mehr als gefunden. Und es läuft eigentlich relativ gut und ich fühle mich auch sauwohl hier.
Das ist tatsächlich echt schön. Ich stelle mir das unglaublich kompliziert vor, weil du auf der einen Seite beruflich ein Spiel spielst.
Ja.
Und es ist ein Spiel. Es hat keinen Einfluss auf die Weltgeschichte, ob man jetzt gewinnt oder verliert. Es ist und bleibt ein Spiel. Das ist jetzt nichts, wo irgendwie jemand dran stirbt oder so. Und gleichzeitig ist es aber trotzdem für euch als Spieler mit so einer immensen Verantwortung euren eigenen Körpern gegenüber verbunden. Der Körper muss irgendwie funktionieren, der darf nicht kaputt gehen. Als Zuschauer liest du dann, ja, okay, da hat sich jemand verletzt.
Ja.
Aber dann wirklich zu begreifen, was bedeutet die Verletzung für eine Person, wenn da jetzt jemand wirklich 12 Wochen lang nicht spielen kann, wenn du da 12 Wochen raus bist, wenn vielleicht deine Karriere irgendwie in Zweifel steht oder so, oder du in diesem Ding bist und weißt, okay, mein Fuß, mein Arm, mein Bein, was auch immer, funktioniert nicht, wie es soll. Und ich fahre jetzt da Richtung MRT oder CT oder Röntgen oder was auch immer. Und danach sagen die mir, ob ich meinen Beruf in Zukunft noch ausüben kann oder nicht. Oder das, was du gerade beschrieben hast. Ja, Ernährung und Sport und Fitness und den Körper die komplette Zeit über ein halbes, dreiviertel Jahr auf dem absoluten Leistungsmaximum zu halten und halten zu müssen. Du hast es angesprochen, Schlaf, Ernährung. Ja, du hast direkt gesagt, ja, mein Tag beginnt mit einem Frühstücksei und einem Avocado-Toast. Das sind so Sachen, das kann man von außen gar nicht richtig nachvollziehen. Und ich kann mir schon durchaus vorstellen, dass das für euch ein Druck bedeutet.
Ja, ich sage auch so, die meisten, die sehen eigentlich uns beim Spiel und was danach ist, was davor ist, ich glaube, dass die meisten sehen das nicht, auch wenn du verletzt bist. Der Prozess, was zum Beispiel der Rusty da hingelegt hat, der mit seinem Kreuzband, der Wahnsinn. Und der, wie der sich jeden Tag dann, sagen wir, einen Arsch abtrainiert hat, damit er ja sein Comeback starten kann. Also das ist schon sowas hinzulegen und seinen Körper dafür zu schunden, nur um schnellstmöglich wieder auf dem Eis zu stehen, das ist schon, also Respekt. Toi, 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 bin ich seit einem Jahr circa verletzungsfrei. Das ist nicht schön.
Ist das eine Sorge, die mitspielt, wenn man aufs Eis geht?
Nee. Keine Chance. Also wenn du selber jetzt, sagen wir, wenn du ein Rennfahrer bist und dann sagst, hey, was, wenn ich in die Bande krach oder, sagen wir, wenn ich einen Unfall baue, dann brauchst du gar nicht aufs Eis zu gehen. Weil sobald du aufs Eis gehst und da irgendwie Angst hast, dann kannst du auch unten bleiben vom Eis, sag ich jetzt mal so.
Wie viel Verantwortung hat man seinem eigenen Körper gegenüber?
Natürlich sehr viel. Also dein Körper ist, sagen wir so, dein Arbeitsinstrument und du musst, sagen wir, arbeiten mit deinem Körper und der muss, sagen wir, in guten Zustand sein. Ohne guten Zustand kannst du nicht arbeiten.
Du bist Bayer. Jetzt muss ich nachfragen.
Nein. Gerne.
Weißwurstfrühstück.
Ja.
Gibt's das während der Saison?
Während der Saison tatsächlich nicht, aber sag mal, an Weihnachten, ne, wenn ich bei meiner Familie bin und wir da 3 Tage frei haben, da habe ich mit meinen Kollegen, die alle aus Regensburg sind, das sind auch einige Eishockeyspieler, wie zum Beispiel der Nikolaus Sauer aus Passau oder der Ludwig Nischel, der jetzt in Rosenheim ist, oder was weiß ich, noch ein paar Hobbyspieler, wir haben da so einen eigenen Brauch und am 24. früh treffen uns alle beim Kollegen zum Weißwurstfrühstück. Das ist ein sehr schöner Brauch und da redet man über Gott und die Welt. Manchmal sagt man auch einfach, okay, Eishockey jetzt mal zur Seite, wir reden über uns.
Das heißt, man kriegt den Basti aus Bayern raus, aber Bayern kriegt man nicht aus dem Basti raus.
Nee, nicht wirklich.
Finde ich gut, finde ich schön. Du hast gerade noch erzählt, du hast diese Liebe am Sport hier wiedergefunden. Wie zeigt sich für dich diese Liebe zum Sport? Was ist das, was es für dich ausmacht, dass du sagst, da ist Liebe da?
Alleine, wenn du früh in die Kabine reinkommst, du kommst mit einem happy Gesicht rein, du freust dich einfach mit den Jungs jetzt dann in der Kabine über Scheiße zu labern und dann zusammen aufs Eis zu gehen, dort, sagen wir, jeder sich zu pushen gegenseitig und dann auch abseits vom Eis nochmal irgendwas essen zu gehen, das macht einfach so, da kommst du gerne zum Training. Nicht, wenn du jetzt früh hingehst, sagen wir, trainierst deinen Stiefel runter und dann fährst du wieder heim. Dann am Wochenende spielst du da irgendwo und das war's und dann wieder zurück. Dann hast du halt auch wieder dieses, okay, ich mach's, weil ich's muss. So. Und hier ist einfach so, ey, ich lieb's hier. Muss ich ehrlich sagen, ich lieb's einfach in die Kabine zu kommen, mich mit den Jungs zu unterhalten. Wir haben super Jungs in der Mannschaft, also toi, 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 das hast du nicht immer, ne? Und dass jeder einfach ein geiler Typ wurde, mit jedem über Gott und die Welt unterhalten kannst.
Wenn du so erzählst, stelle ich mir schon fast die Frage, was macht mehr Spaß, das Spiel oder die Busfahrt zum Spiel oder die Busfahrt vom Spiel zurück?
Das Spiel natürlich. Also, sag mal, Busfahrt zurück nach dem Sieg ist auch immer schön, weil da hockst du zusammen, sag mal, isst vielleicht auch mal ein Gummibärchen oder eine Schokolade, sagst ja super, redest ein bisschen über Spiel, was gut war, was vielleicht nicht so gut war, aber das Spiel an sich selber, wo der eigentlich der Grund und dann geiles Spiel machen, das ist schon Mehrwert.
Wie sind die Hinfahrten zum Spiel? Ist da so eine Spannung im Bus? Geht man nochmal Sachen durch? Ist da jeder selber einfach vertieft?
Ich eher vertieft, würde ich sagen, weil du gehst im Bus rein, dann kriegen wir meistens sogar noch was zum Essen. Also jeder das, was er braucht, Nudeln, Lachs, Reis, Pute, was auch immer. Und dann haben wir Matten, wo wir, sagen wir, bei 3 Stunden länger Auswärtsfahrten hat jeder seine Matte, da schläft er nochmal. Und da wird eigentlich nie viel groß geredet im Bus. Da ist jeder mit Kopfhörern drin und jeder fokussiert eigentlich schon. Und dann, wenn man 2 Stunden vorm Spiel dann an der Halle ist, dann geht man nochmal mit seinen Reihen, Leuten, mit seinem Powerplay, Unterzahl, mit den Coaches nochmal ein paar Sachen durch und dann geht's eigentlich schon aufs Eis.
Da hast du lauter Menschen, die sich gerne und viel bewegen. Ja. Und dann packt man die in so eine kleine Blechbüchse rein und sagt so, und jetzt sitzt ihr da mal bitte schön 3 Stunden an eurem Platz.
Ja, so ist es auch nicht, aber ich hatte auch schon mal was Schlimmeres. Zum Beispiel der Bruder von meiner Freundin, der hat gesagt, Busfahrten voll geil, ist wie so ein Schulausflug. Bin ich so abgekackt, weil ich mich nicht mehr einigen konnte. Ich hätte keine Ahnung, wie das ist. Ja, voll geil, mit seinen ganzen Kollegen da so einen Schulausflug zu machen. Ich habe mir einfach nur den Kopf geschüttelt. Das ist keine Ahnung.
Wir haben vorher über deinen Schuss gesprochen. Was ist momentan was, wo du sagen würdest, das ist mein größtes Lernfeld? Was ist sowas, wo du sagst, da will ich besser werden, da muss ich vielleicht sogar besser werden?
Also ganz klar, wenn ich, sag mal, über außen reinkomme in die Offensivzone, das hat mir auch Boris, hat mir Dücki schon so viele Videos von mir gezeigt, was ich jedes Mal mache. Komme über außen rein und dann höre ich auf zu laufen und suche immer meine Mitspieler. Dann gesagt, komm über außen rein und beweg die Beine weiter, mach einen Turn, such dann Kopf hoch und alles. Und ja, ich glaube, daran muss ich arbeiten und vielleicht, keine Ahnung, nochmal im Powerplay meine One-Timer ein bisschen verbessern, weil die können auch noch ein bisschen besser werden.
Schuss haben wir vorher gehabt, deswegen frage ich beim anderen nach. Das ist ein Bewegungsablauf, den hast du schon in deinem Leben, was weiß ich, wie viele tausend Male getan. Wie einfach, wie schwer ist es, sowas von Grund auf zu ändern?
Sehr schwer. Sehr, sehr schwer. Ich glaube, ich werde einmal die Woche ins Büro geholt bei den Trainern und die zeigen mir immer wieder dasselbe. Und klar, du weißt es. Du weißt es einfach, hey, ich muss es ändern. Aber im Spiel ist das einfach wie so eine Angewohnheit. Wie wenn du jetzt sagst zum Kühlschrank, nein, ich darf eigentlich keine Schokolade essen, aber dir trotzdem die Schokolade rausholst. So, ich glaube, das ist wie so eine Angewohnheit einfach. Und die musst du halt irgendwie abbekommen und das ist einfach durch, sag mal, oft das andere machen. Also.
Ich gehe davon aus, dass alle Trainer der gegnerischen Mannschaften diesen Podcast hören. Das heißt, ab jetzt hast du noch wesentlich mehr Druck, daran zu arbeiten.
Auf jeden Fall.
Wir haben gerade viel über die Chemie im Team gesprochen. Du hast viel erzählt von dem Spaß, den ihr irgendwie zusammen habt. Ist das ein Erfolgsfaktor? Ist das der Erfolgsfaktor? Ist das das, was das Eishockeyspiel bestimmt? Oder ist das einfach nur ein schönes Nice to have?
Ich sag mal, das ist ein schönes Nice to have, dass es funktioniert. Mhm. Weil klar, du kannst nicht hier jeden Tag in die Kabine kommen und hier Halligalli machen, weil dann klappt es ja auch nicht.
Yeah.
Aber wenn du Grund auf eine gute Stimmung hast, also das ist schon, sag mal, ein guter Punkt, guter Pluspunkt fürs Team an sich. Weil jeder mit einer Fresse reinkommt und sagt, scheiße, heute wieder hier sein, dann hat auch keiner Bock. Und klar, Ernsthaftigkeit gehört natürlich dazu, musst du halt auch an erster Stelle sehen. Wenn du da aus Eis kommst, nur Halligalli macht, geht's halt nicht.
Kann eine Mannschaft, wenn sie sich gut miteinander versteht, mehr abrufen oder funktioniert Zusammenspiel anders, als wenn man einfach nur zusammenspielt, weil man halt in der gleichen Mannschaft ist? Oder seid ihr schon auf so einem professionellen Level, dass das halt einfach so oder so ist? Aber man ist ja nicht umsonst irgendwie Profi geworden. Wie kann man sich das als Außenstehender vorstellen?
Ja, ich sag, klar funktioniert es auch, wenn du dich nicht mit so gut mit jemandem verstehst, funktioniert auch, aber ich finde, für mich persönlich ist es einfach besser, wenn ich jetzt sage, mit dem ich auch abseits vom Eis gut verstehe. Mhm. Und wenn du sagst, hey komm, auch mit denen abseits vom Eis redest, wir müssen das da besser werden, das hätten wir anders machen müssen. Wenn du darüber redest, dann ist natürlich schon mal viel mehr drin, als wenn du es nicht machst. Ja. Wenn du einfach nur aufs Eis gehst und sagst, okay, jetzt muss ich halt mit dem zusammenspielen, weil es so ist, dann kommt sowas raus, aber jetzt auch nicht das, was sein soll.
Ja.
Also. Und da habe ich derzeit mit dem Tamasch und mit dem Alexander Dell habe ich eigentlich recht gute Kollegen, mit denen ich mich auch abseits vom Eis gut verstehe.
Gibt es da dann auch Kritikgespräche? Also das klingt jetzt so formalisiert und so krass, das meine ich gar nicht. Aber ich kann mir vorstellen, dass man sich sagt, wenn der andere was gut gemacht hat, dass man ihm sagt, hey, das und das hast du voll gut gemacht. Sagt man sich auch, wenn der andere was verbockt hat?
Ja, auf jeden Fall.
Was war das Letzte, was du verbockt hast?
Ich verbockt habe gegen Höchstadt in Overtime zum Beispiel den Schuss da, den ich eigentlich schon reinhauen müsste. Aber klar, passiert. Und dann sagst du halt mal zum anderen, hey, ich war vielleicht doch frei. Hätte es nicht schießen müssen, hätte es vielleicht nochmal den einen Pass. Oder pass mir nicht, schieß lieber. Sowas sagst du. Gehst jetzt nicht hin und sagst, hey, du bist scheiße und mit dir habe ich keinen Bock mehr zu spielen. Also auf keinen Fall. Ne? Geht auch nicht, weil das zerstört natürlich auch wieder. Aber gesunde Kritik einfach gehört dazu und glaubt, die schadet keinem und tut einem auch ziemlich gut.
Ich bin immer wieder angetan davon, wenn ich euch hier in den Gesprächen habe, auch vieles in den Vorgesprächen oder den Nachgesprächen, weil was mir bisher alle gesagt haben, ist, wow, wir erzählen uns voll viel Quatsch, wir ziehen uns auf, wir machen irgendwie ganz viel Quatsch.
Ja.
Aber wir haben gleichzeitig auch diese Ernsthaftigkeit und wir sprechen über diese Themen. Ich habe viel mit Firmen zu tun, die beides nicht hinbekommen. Da ist weder der Quatsch und der Spaß, noch ist die Ernsthaftigkeit da, dass man tatsächlich mal über Konflikt sprechen kann, dass man tatsächlich mal thematisieren kann, hey, das, was du gemacht hast, fand ich nicht in Ordnung. Und da ist so viel, was man in der Arbeitswelt abseits des Sports, glaube ich, von euch, von so Mannschaften lernen könnte, was einfach verpufft. Wie nimmst du es wahr, wenn du mit Klassenkameraden von früher sprichst, die jetzt irgendwie heute, keine Ahnung, in irgendeinem Konzern arbeiten oder irgendwo in einem Handwerksbetrieb oder bei der Stadt oder sonst irgendwo?
Keine Ahnung, die versuchen sich alle immer so korrekt wie möglich zu verhalten, dass die irgendwie ja nicht versuchen, irgendeinen auf den Schlips zu treten, sondern sagen, ja, ich bin immer noch derselbe. So,
ja. Ne?
Kannst du mit mir eh einen Scheiß noch machen, aber ein bisschen älter. So. Du brauchst jetzt nicht schauen, dass du mich so höflich und alles ansprichst, wenn du damals von mir noch 5 Gehfehler bekommen hast und du mir, keine Ahnung, wie oft Gehfehler gegeben hast. So was meine ich.
Ja.
Ja, und dann glaube ich, das kommt auch bei denen halt dann von der Arbeit auch einfach, dass sie sagen, okay, jetzt muss ich mich halt so verhalten.
Spricht man da drüber?
Nee, gar nicht. Also ich habe eigentlich auch 2 Klassenkameraden, habe ich noch so ein bisschen Kontakt, weil ich auch relativ früh eigentlich Regensburg damals verlassen habe. Deswegen, und dann ging es eigentlich schon nach Mannheim und dann war ich eigentlich nur mit den Eishockeyspielern in der Klasse. Und, ja.
Wie ist es so, wenn man sich so jung für eine Karriere entscheidet? Das ist was man gerne vergisst. Na, da steht man oft da oder hört auch oft Fans sagen, ja, die, bei dem Geld, was die verdienen, da kann man ja auch erwarten, dass die irgendwie das machen. Und ich sage dann hin und wieder mal, naja, der ist jetzt gerade 20 geworden, das heißt, der hat 15 Jahre Berufserfahrung.
Ja.
Und dann gucken die mich an und sind ganz entgeistert, weil wenn du 15 Jahre offensichtlich jedes Jahr befördert wurdest, dann ist es ganz okay, wenn man ein anständiges Gehalt verdient.
Aber du musst halt ausrechnen, du kannst den Beruf halt auch nur bis was 37, 38 machen, wenn es gut läuft, vielleicht noch bis 40.
Das kommt außer noch
dazu. Außer du heißt Jaromir Jager.
Ja, aber das, wie gesagt, das ist ein Teil und den auch dann nur mit Glück. Ja, wir hatten es vorher über Verletzungen. Ja, da passiert dir irgendwas Blödes und es muss ja nicht mal dein Fehler sein. Und dann ist halt rum. Sommerpause, du gehst eine Treppe runter und deine Karriere ist vorbei. So blöd gelaufen, im wahrsten Sinne des Wortes.
Und?
Aber den Teil mal ganz weg. Du hast selber gerade gesagt, naja, du bist dann in Mannheim gewesen und warst dann schon nur noch mit den Klassenkameraden. Das waren Eishockey-Mitspieler.
Ja, genau.
Du hast dich quasi für eine Profikarriere entschieden, als du wie alt warst?
13.
So, das ist echt jung.
Ich muss sagen, mein Bruder war damals vor mir in Mannheim und der hat halt davon geschwärmt und alles super und von Mannheim, also von den Jungadler Mannheim, war damals auch schon die Interesse da und dann habe ich halt gesagt, ja, mach ich. Und dann hat sich das schulisch, hat das so gut geklappt mit Sport, dass ich sage, okay, geh den Schritt, ich mache meinen Abschluss, was meinen Eltern sehr wichtig war. Und ja, hat mehr super geklappt. Ich hatte Spaß ohne Ende da. Und deswegen war ich die Leistung und alles so top, muss ich sagen.
Wie war es für dich, diesen Schritt gemacht zu haben, jetzt im Nachgang? Also, wir hatten vorher drüber gesprochen, über diese Liebe zum Sport und mit welchen Einschränkungen die einhergeht. Du hast dich mit 13 dazu entschlossen, dass irgendwie jedes Wochenende im Club irgendwie nicht deine Welt sein wird, dass Alkoholexzesse nicht deine Welt sein wird, dass all das, was vielleicht normalerweise so Jungs im Alter von 14 bis 19 tun, nicht deine Lebensrealität ist, sondern dass du einen ganz anderen Pfad eingeschlagen hast in dem Alter.
Also da muss ich ganz klar, ich habe 3 Brüder, wir sind 4 Jungs. Und alle Eishockey, also Dann war mein Tag eigentlich nach der Schule von morgens bis abends immer im Eisstadion in Regensburg, ne? Und da gab es eigentlich nie Zeit für andere Sachen, bin ich ehrlich. Und Eishockey war für mich damals so das Nonplusultra, das Größte. Ich wollte unbedingt Eishockey-Profi werden und es gab nichts anderes. Eltern war immer noch Schule wichtig, aber für mich damals nicht so, muss ich ehrlich sagen. Und dann natürlich, als die Chance war, auch meinen Bruder dann zu verfolgen, nach Mannheim zu gehen, dann habe ich die natürlich ergriffen, egal wie alt ich war oder so. Ich wollte einfach Profi werden. Und das war mein einziges Ziel und das hat dann recht gut geklappt.
Nie das Gefühl gehabt, oh, ich habe da jetzt was verpasst?
Keine Chance, nie. Ich habe es mir immer so gedacht, ich will das werden, egal was es kostet. Aber ich, im Nachhinein sage ich auch, nee.
Auch nichts verpasst.
Auch nichts verpasst, nichts. Ich habe so viel von der Welt gesehen, auch weil ich jetzt erst 24 bin, aber ich habe schon so viel von der Welt gesehen.
Ja.
Auch so viel rumgekommen durchs Eishockey natürlich, dass ich sage, ich habe nichts verpasst. Im Gegenteil, ich habe deutlich mehr erlebt als manch andere. Ja.
Mit Tim habe ich drüber gesprochen, dass Kinder aufgeräumt sind, wenn sie in der Eishalle sind.
Ja.
Dann haben die einen Ort, wo sie sind und wo alles einen Platz hat.
Und, muss ich ehrlich sagen, wo sie auch noch so ein bisschen Erziehung durch Trainer, durch einfach Mannschaftsgeist und alles dazu bekommen. Weil wenn du kannst ja nicht, sagen wir, der größte Arsch sein, dann klappt auch Teamsport nicht.
Ja.
Dann musst du zum Schach gehen.
Anderes Thema, das wir gerade eben auch schon kurz angeteasert hatten. Ich bin heute, ich merke es gerade, ich gehe so ein bisschen in den Gespräch mit. Das macht mir viel Freude. Deswegen springen wir ein bisschen mit den Themen, liebe Zuhörer. Ich hoffe, ihr seht es mir nach. Wir waren vorher schon kurz davor, du hast es angesprochen, als eins der Themen, über die ihr sprecht. Wann entscheidest du auf dem Eis, ob du selbst abschließt oder ob du passt? Und was ist die Motivation und was ist da der Gedankenprozess oder ist es eher so eine intuitive Entscheidung?
Sag mal, du läufst jetzt ein 2 auf 1 und der Verteidiger macht eigentlich schon so die Passbahn zu deinem Mitspieler zu und sag mal, du hast eigentlich nur noch den Torhüter vor dir, dann musst du eigentlich schießen oder probieren nochmal einen kurzen Fake und dann schießen. Ne? Aber wenn du dann den Pass rüberspielen willst und nur auf den Pass schaust und der fängt den irgendwie ab, dann bist du natürlich der große Buhmann, weil du dann nicht mal einen Torschuss generiert hast.
Ja.
Aber wenn die Passbahn offen ist und dein Mitspieler eigentlich in einer guten Schussposition ist und sag mal, der Torhüter eigentlich nur auf dich konzentriert ist, dann kannst du auch mal rüberspielen. Also da ist immer so situationsabhängig, würde ich jetzt sagen.
Das heißt, gemütlich Richtung Tor fahren und dann erstmal gucken, was auf der Welt passiert.
Nee, also so schnell ist. Also es sind, es hört sich jetzt so gemütlich an, aber das sind eigentlich Gedanken, die innerhalb von vielleicht Millisekunden passieren. So.
Ja.
Schaust kurz rüber, okay, er ist frei, wumm, rüberpassen.
Ja.
Okay, er ist nicht frei, selber abschließen. Das passiert in so einem schnellen Moment, kann man gar nicht so beschreiben oder so richtig.
Ist es tatsächlich gelerntes Bauchgefühl? Also du hast etwas schon so oft gemacht, dass es abgerufen wird wie Kupplung drücken beim Autofahren. Das ist ja auch was, wo du nicht effektiv drüber nachdenkst, so jetzt muss ich vom Gas runtergehen, dann drücke ich die Kupplung, dann ziehe ich den Ganghebel. Mhm. Sondern es ist ja auch was eigentlich so im Muskelgedächtnis ist. Du spürst halt an der Situation, in welche Richtung es jetzt geht.
Grob würde ich sagen. Mhm. Klar, wenn du dir dann nochmal das Video anschaust und sagst, hey, vielleicht war er doch frei, vielleicht hätte ich doch rüberspielen sollen und nicht den Schuss suchen sollen, dann wäre es halt so gewesen. Aber
ja,
du kannst jetzt nicht immer 100% sagen, okay, das ist die richtige Entscheidung gewesen. Nee. Vielleicht wäre doch der Pass frei. Ich glaube, dasselbe wie beim Fußball. Da kann man es vielleicht besser sehen. Das ist einfacher.
Fußball, du hast es angesprochen, jetzt müssen wir drüber reden. Es gibt da Lager, habe ich gehört, von Menschen, die eher den VfB mögen und Menschen, die andere Vereine schätzen.
Ich schätze sehr gerne den FC Bayern München, muss ich so zugeben.
Ihr lieben Fans, ihr dürft gerne mal Kommentare da lassen, ob wir das in Ordnung finden oder nicht.
Ist mir egal. Steht zu meinem Verein.
Bist du Mitglied?
Ja.
Echt?
Tatsächlich Mitglied, ja.
Cool, erzähl mal was. Wie kam's? Warum?
Ich bin Mitglied, weil ich einfach Tickets haben will, wenn ich in die Allianz Arena gehen will. Und sag mal so, über Normalbesucher ist es eigentlich relativ schwer, vor allem jetzt so Tickets gegen Leipzig oder Dortmund zu bekommen. Und deswegen bin ich Mitglied. Und selbst da musst du schon den Zweitmarkt immer gut unter Blick halten, dass du eine Karte bekommst.
Gehst du häufig?
Wenn es zulässt. Aber im Sommer so nach der Saison, ja. Aber die haben natürlich auch ihre Pausen, ne?
Ja, klar.
Die überschneiden sich. Aber wenn wir jetzt so spielfrei haben oder in der Vorbereitung mal, dann sage ich, okay. Oder wenn sie in Stuttgart spielen, wenn ich da irgendwie Karten bekomme, dann schaue ich mir das auch gerne an. Muss natürlich immer, sagen wir so, mit den Spielen das nicht übergreifen. Und wenn es jetzt, sagen wir so ein Samstag 15:30, Sonntag ist kein Spiel, sowas, dann fahre ich schon nach München und schaue mir dann ein Spiel an.
Ich stelle mir das sehr, sehr spannend vor. Wenn man als Profisportler anderen Profisportler bei der Arbeit zuschaut, ist es für dich dann so Phantom? Schreist du? Feuerst du an?
Tatsächlich ja. Ich stehe mit meinem Schalter. Schwing den auch ganz normal, wie beim, wenn die ein Tor schießen oder sonst was. Schrei die Namen mit, alles. Also ich bin da, gehe nicht als Zuschauer hin, ich gehe sogar als Fan hin. Also wirklich.
Ach, so ein Trikot.
Ja.
Ha, sehr schön.
Joshua Kimmich. Joshua Kimmich ist mein Mann, muss ich sagen.
Warum?
Mentalität. Der hat eine Mentalität, wow. Also wirklich, der hat ein Biss, ein, ich sag mal so, eine, nennt man das, Ehrgeiz, habe ich gesucht. Der hat einen Ehrgeiz, den siehst du ihn richtig an, siehst es verbissen, ich will gewinnen und das schätze ich sehr an dem.
Ist das was du dir abkopieren, was du dir abschauen willst oder machst, oder ist das was, wo du sagst, das habe ich auch, deswegen finde ich ihn so gut?
Ich hab's im Inneren, aber ich kann es nicht so abrufen wie er. Aha. Nicht ehrlich. Also wie der das abruft, jedes Mal sein Bestes zu geben, auch beim 8-0 nochmal alles reinzuhauen und voll Gas und sich über jedes Scheiß aufregt, weil er einfach dieses Spiel zu 100.000% gefühlt gewinnen will und da alles reinhaut. Das ist auch nicht zu Unrecht jetzt Kapitän der deutschen Nationalmannschaft.
Ich frage dich ein bisschen frech. Das heißt, du willst nicht jedes Spiel gewinnen?
Doch, klar. Also das ist auf jeden Fall, aber wenn du den anschaust, also wie der da auf dem Platz steht, das ist schon Wahnsinn. Klar, der schießt auch seine Böcke oder seine Flanken, wenn sich da die aufregen. Klar, aber mir geht es mehr um die Mentalität, was der hat. Also die ist schon atemberaubend.
Hat dich Fußball oder haben dich Fußballer auf deinem Weg zum Profisport auch motiviert oder inspiriert in einer gewissen Weise? Oder kam das später, dass man da dann hat Dinge erkennen können?
Oh. Also ich habe Fußball, bis ich 13 war, auch gespielt. Mhm. Im Dorfverein bei mir, daheim in Regensburg. Und dann habe ich das so ein bisschen aus den Augen verloren und ging es eigentlich dann mit 18 Jahren ging es zur Red Bull Salzburg Akademie.
Mhm.
Da habe ich dann gespielt und da warst du mit den Fußballern da, sagen wir, unter einem Dach. Mit dem, keine Ahnung, Karim Adeyemi, der jetzt in Dortmund zum Beispiel ist. Mit dem Dominik Szoboszlai, Alex Prass und wie die alle heißen, ne? Die einfach an dir ganz normal vorbeigegangen sind, aber du eigentlich schon wusstest, der ist gerade der Beste drin und der wird irgendwo sein Ticket unterschreiben.
Ja.
Also schon gedacht, boah. Also dann hast du denen zugeschaut beim Training und dann habe ich mir gedacht, trainieren genauso wie wir. Genauso. Haben aber nochmal viel mehr frei.
Ja.
Also unsere Training waren von außen gesehen 10-mal anstrengender. Aber klar. Ist halt einfach Fußball, der gerne geschaut wird. Ich schaue es auch super gerne, weil es einfach ein einfacher Sport ist. Und Eishockey ist halt mehr so, oh, jetzt ist Abseits, warum ist jetzt hier Abseits und da, warum ist das Eis hier, warum pfeift jetzt wieder ab? Wo ist überhaupt die Scheibe? Ich sehe sie gar nicht. So. Deswegen.
Ich gehe da gleich nochmal drauf ein, aber davor, damit ich es nicht vergesse, ist Gehalt damals ein Thema gewesen bei euch, wenn man dann so miteinander zu tun hatte?
In der Salzburger Akademie?
Ja, ja, klar. Wenn man auf der einen Seite die Eishockey-Leute hat und auf der anderen Seite die Fußballer, spricht man da drüber, was man zukünftig irgendwie mal vielleicht erreichen kann?
Das war damals schon so. Also die haben damals schon deutlich mehr. Sagen wir, damals schon mit 15 haben die schon angefangen, Summen zu verdienen, die du gar nicht erträumen kannst. Dann sind auch jede Woche da diese Nike-Schuhe angekommen, in tonnenweise von Transportern und da vorne gelagert. Da denkst du, oh, super. Und dann stehen wir da. Und ja, auch das ganze Akademie-Essen war super. Auch alles top eigentlich, aber es war halt dann doch mehr auf die Fußballer abgestimmt, weil es war halt einfach das große Geschäft für den, was die an Summen mit denen einnehmen. Das war schon alles auf Fußballer mehr gestimmt.
Würdest du sagen, wenn heute Menschen zu dir kommen und sagen, oh, ich habe Sohn, Tochter, ich mag die zum Eishockey schicken. Würdest du als Profisportler sagen, das ist ein Sport, den sich jeder leisten kann?
Nein, keinesfalls. fängt es eigentlich schon an bei der ersten Ausrüstung, was du da an Geld liegen lässt. Und dann, sag mal, wachsen die Kinder ja auch. Und dann jedes Jahr eine neue Ausrüstung, Mitgliedschaft, Tank. Also was meine Eltern wirklich an Tankverfahren haben, will ich gar nicht wissen. Wir wohnen 20 Kilometer von der Eishalle in Regensburg entfernt und das jedes Mal hin und her und hin und her. Also da ist schon gut auch was an Sprit weggegangen. Also
ja.
Man muss es wollen, aber man muss halt auch das nötige, sagen wir mal, Kleingeld jetzt für den Sport aufbringen.
An der Stelle dürft ihr Zuhörer euch schon mal drüber freuen. Wir werden hier im Laufe der nächsten 2 oder 3 Monate werden wir mal mit Vertretern auch aus der Jugendarbeit sprechen und da ein bisschen was drüber erzählen. Das heißt, falls ihr Kinder habt, können wir dann hier auch ein bisschen mehr drüber ins Detail gehen. Lasst mal Fragen da. Schickt sie gerne auch an podcast@steelers.de oder auch in den Kommentaren, dass wir ein bisschen nachschauen können, was euch denn da umtreibt, gerade im Bereich Nachwuchs, wenn ihr da Interesse habt und eure Kids langsam so in das Alter kommen. Ich bin mir nämlich ziemlich, ziemlich sicher, dass wir in Bietigheim Leihausrüstung und ein paar Sachen haben, dass es zumindest ein paar Hürden gibt, die da genommen werden können. Deswegen meldet euch, aber ja, natürlich.
Ich meine auf jetzt, sagen wir so, zum Anschnuppern und alles, sagen wir, die ersten Monate, klar, da wird dir geholfen, ob es das Kind überhaupt möchte oder was weiß ich. Aber wenn sich wirklich das Kind dazu entscheidet, ich will das machen, so wie es bei mir und meinen Brüdern war, dann kann das auch ganz gut ins Geld gehen. Klar, kannst du irgendwo auch immer gebrauchte Sachen holen. War bei mir auch, musste auch immer die gebrauchten Sachen von meinen Brüdern, außer Schlittschuhe und Schläger, war immer neu.
Zwar Handschuhe auch?
Handschuhe habe ich auch mal getragen von meinen Brüdern damals gehabt.
Wie haben die gerochen?
Nicht so schlimm. Wir waren, keine Ahnung, waren da 8, 9 Jahre alt. Klar, die waren älter als ich und die sind halt rausgewachsen und ich bin sozusagen in die alten Handschuhe reingewachsen.
Weil mein erster Gedanke war gerade, ich weiß, wie meine Handschuhe riechen am Ende der Saison und
ja, also bei uns riecht es halt auch immer ein bisschen streng nach dem Training oder nach dem Spiel. Also das ist ganz normal.
Das ist ein sehr männlicher Sport.
Ja.
Also ich bleib dabei. Wenn wir es gerade von dem Mief und dem Mock in der Kabine haben, seid ihr eigentlich schon wieder in der eigentlichen Kabine oder seid ihr noch ausgewandert?
Wir sind noch Ausweichkabine.
Ja.
Also, klar, die Dinge ist abgebrannt, bis du das Ganze rausbekommst, bis du den Geruch da rausbekommst. Ich riech's jetzt immer noch, bin ich ehrlich. Wir gehen da seit dem ersten Heilbronn-Derby, gehen wir ja jetzt immer bei unseren Fans vorbei und unsere Kabine ist ja eigentlich bei den Gästefans.
Ja.
Also wir gehen einmal die komplette Eisfläche unter der Tribüne entlang und gehen da hinten raus. Also verbringst du eigentlich nach dem Drittel immer nochmal 2, 3 Minuten, obwohl du kaputt bist.
Mit Spazierengehen,
genau. Aber ich bin natürlich froh, wenn die neue Kabine fertig ist. Ich weiß nicht, ob es dieses Jahr noch fertig wird. Kann ich gar nichts dazu sagen.
Hätte ich Gregor fragen müssen, der war neulich erst da. Habe ich gar nicht dran gedacht. Habt ihr Rituale in der Drittelpause, außer dem Spazierengehen?
Ich glaube nicht. Also Rituale, denke ich nicht, vorm Spiel auf jeden Fall. Hat jeder so seine Rituale. Aber während der Drittelpause, glaube ich, versucht einfach jeder ein bisschen runterzukommen, zu holen, ein bisschen kurz zu recovern, dass dann im nächsten Drittel eigentlich wieder losgeht und der Trainer kommt halt nochmal rein und sagt, hey, das und das müssen wir ändern oder vielleicht doch so und so. Und dann sprichst du halt nochmal mit deiner Reihe kurz in Ruhe und sagst, nächstes machen wir so zum Beispiel. Aber alle, glaube ich, hat da keiner. Weiß nicht, vielleicht sagt einer, ich muss in der Drittelpause aufs Klo oder so, aber da weiß ich nichts.
Ich habe in einem Interview mit Austin Matthews gehört, dass er gesagt hat, er klebt und tapet in jeder Drittelpause seinen Schläger neu.
Das kann sein, das machen viele. Vielleicht könnte man das als Ritual ansehen.
Weil sein, ich glaube, wirklich nötig müsste es nicht sein.
Ja. Aber ja, wenn ein Tape schon runterhängt auf was weiß ich, dann natürlich, dann tapest du auch während dem Spiel vielleicht mal neu.
Klar, aber so an sich. Aber ich hab mir damals auch gedacht, gut, du bist halt dann mit den Augen bei dir, du hast irgendwas, was du machst, das ist nicht anstrengend, du hast was zu tun, kannst die Zeit füllen, kannst irgendwie Kraft sammeln. Fand ich spannend. Eine Frage habe ich noch an dich, dann geht's langsam schon gegen Ende dieses Podcasts. Mich würde interessieren, welche Erwartungen hast du an dich, explizit an dich, und welche Erwartungen hast du an das Team für diese Saison?
Also, ich sage jetzt meinem Team an, wir wollen natürlich, wir haben das Zeug dazu, Erster zu werden, die Hauptrunde abzuschließen. Und Playoffs, sage ich immer so, wollen wir so weit kommen, wie es möglich. Du kannst nicht sagen, ey, wir steigen auf oder sonst was. Bei Playoffs kann alles passieren. Das siehst du bei Hannover Scorpions, was die jahrelang an Geld in die Hand genommen haben oder zum Fenster mittlerweile rausgewerfen. Und schaffen es einfach nicht aufzusteigen. Deswegen sage ich, Playoffs kannst du nichts sagen, sage ich, so weit wie möglich kommen. Ich sage aber auch, wir haben das Zeug aufzusteigen. Ganz klar, wir haben das Zeug, Erster zu sein, das Zeug aufzusteigen, aber am Ende liegt es halt einfach an uns.
Ja.
Wie wir durchkommen, wie verletzungsfrei wir bleiben, wie wir vielleicht noch Verstärkung holen, ja oder nein, sei mal dahingesprungen, aber im Endeffekt liegt es an uns.
Ja.
Und dann meine eigenen Ziele einfach, wie gesagt, verletzungsfrei zu bleiben. Gute Saison abzuschließen.
Wann ist eine Saison gut abgeschlossen für dich?
Wenn du selber zufrieden bist.
Also wann bist du zufrieden?
Also das kann ich jetzt nicht sagen. Ich sage mal so, wie es gerade ist, bin ich zufrieden, aber es geht mehr. Es geht mehr punktetechnisch, es geht mehr Füße bewegen, es geht mehr Schüsse blocken, es geht mehr Defensivarbeit. Es geht auch mehr, nochmal ein guter Mitspieler zu sein und seine Jungs auch auf der Bank anzufeuern, ja, zum Beispiel.
Ja.
Auch mal reinzuschreien, ey, geiler Check oder sonst was. Geht überall immer mehr. Aber ich bin, so wie es ist, derzeit zufrieden. Zwar nicht 100%, aber bin zufrieden.
Ich verstehe gerade deutlich mehr die Verbundenheit von dir mit einem Herrn Kimmich und seiner Verbissenheit. Es geht mehr, da muss mehr drin sein.
Finde ich schön. Ich glaube, der Kerl, der hat nochmal, bei der sagt, es geht mehr, der sagt, es muss mehr und es soll mehr. Also kommt es mir bei dem rüber.
Vassi, ich sag vielen, vielen Dank. An dieser Stelle muss erstmal nichts mehr. Wir sind für heute erstmal durch. Es hat mir sehr viel Freude bereitet. Vielen Dank dir für die Zeit.
Kein Thema, also danke ganz meinerseits. Aber so, freue mich jetzt gewesen zu sein.
Ich wünsche dir viel Spaß. Ich glaube, bei euch geht es morgen wieder los mit Training.
Ja.
Dann viel, viel Freude und ich werde laut schreien beim Heilbronn-Derby.
Ja, wir hören uns am Freitag mal.
Ich freue mich drauf. Bis dahin. Okay. Ihr lieben Zuhörer, vielen Dank fürs Einschalten. Danke, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Wir sind ab jetzt wieder regelmäßig da. Die kleine Auszeit über den Jahreswechsel ist rum. Und hier geht's an gewohnter Stelle in 2 Wochen weiter. Ich freue mich auf euch. Bis dahin. Ciao.
Ciao, ciao.